SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Helga Bühler-Hoffmann, vielen bis heute als Miss 6 Meter bekannt, hat an 4 Olympischen Spielen teilgenommen. Dreimal als aktive Sportlerin, 1956, 60 und 64 in Melbourne, Rom und Tokio. Und 1972 als Delegationsleiterin der deutschen Damenmannschaft in München. Heute ist die ehemalige Weitspringerin und Saarländerin mein Gast bei SR3 aus dem Leben. Und anlässlich der Olympischen Spiele in Paris unterhalten wir uns über ihre eigenen Erlebnisse bei Olympia und ihre sportlichen Erfolge. Hallo Frau Bühler-Hoffmann, schön, dass Sie da sind.
Dankeschön.
Verfolgen Sie die Olympischen Spiele in Paris?
Ja, das ist ein Muss eigentlich. Die Eröffnungsfeier, das darf man nicht versäumen. Und das hat sich auch gelohnt. Das war so fantastisch. Sowas gab es bisher noch nie.
War toll, wirklich. Es Paris, einfach eine tolle Kulisse auch.
Natürlich, das gehört dazu.
Wenn Sie so Wettkämpfe sehen, kommen da bei Ihnen ja wieder viele Erinnerungen an die eigenen Teilnahmen an den Olympischen Spielen hoch. Kribbelt es da noch ein bisschen bei Ihnen?
Ja, nicht gerade kribbeln, aber es kommen doch Erinnerungen hoch. Es ist ja nicht so, dass ich ständig in der Vergangenheit lebe, sondern bei solchen Anlässen ist es so, dann denkt man nochmal, wie es früher war.
Sie wissen eben, wie es ist, als Sportler bei den Olympischen Spielen anzutreten. Sie waren dreimal als aktive Sportlerin dabei. Wie ist das Gefühl, wenn man im Olympiastadion als Sportlerin an den Start gehen darf für das eigene Land?
Das ist natürlich etwas ganz Besonderes. Olympische Spiele sind immer, auch heute noch, das Ziel eines jeden Sportlers. Und das lohnt sich auch. Und es ist etwas Besonderes, wenn man starten darf. Vor allen Dingen war es bei uns früher etwas schwierig, bis man überhaupt die Teilnahme erreichen konnte. Und wenn man es dann geschafft hat und vor dem Stadion steht zum Einmarsch, dann kann man schon nervös werden. Mhm. Und dann ist vollbesetztes Stadion, einmarschieren, das ist schon was Schönes.
Das glaube ich. Nehmen Sie uns mal mit. Wie war das denn? Dieses Mal war ja es was anderes, die Eröffnungsfeier. Da fuhren die Sportlerinnen und Sportler auf Booten über die Seen. Bei Ihnen ging es damals mit den Mannschaften eben in das jeweilige Olympiastadion. Wie ist es, wenn man mit der ganzen Mannschaft in so ein vollbesetztes Stadion einzieht, zum Beispiel in Rom oder in Melbourne und Tokio?
Ja, die deutsche Mannschaft war bei allen drei Olympischen Spielen, an denen ich teilgenommen habe, immer sehr stark. Für jede Disziplin waren drei Sportler eingesetzt. Das kam deshalb, weil wir eine gesamtdeutsche Mannschaft waren. Und da waren alle Plätze belegt, also eine riesengroße Mannschaft. Mhm. Und eine Mannschaft, die auch eine gewisse Ausstrahlung haben sollte. Und das hat sie auch gehabt. Wir waren immer sehr gut angezogen. Wir hatten oft maßgeschneiderte Kostüme oder die Männer die Anzüge. Da hat man schon sehr großen Wert darauf gelegt. Und ich finde es auch als Zuschauer sehr schön, wenn die Nationen einmarschieren, teilweise in ihrer Nationaltracht oder sie lassen sich alle etwas einfallen. Und das finde ich immer sehr interessant.
Erinnern Sie sich noch an Ihr Outfit damals bei den Olympischen Spielen?
Ja, wir hatten die Bekleidung immer in etwa nach dem Land ausgerichtet. Wir waren in Melbourne, hatten wir so weinrote Jacken und weiße Röcke. Und in Rom, in Anbetracht der italienischen Nationalflagge oder Nationalfarben, hatten wir leicht grün, türkis Kostüme. Die wurden damals, das war das Tollste, was wir je anhatten, von der, ich kann es ja heute sagen, ich weiß nicht, ob es die Firma überhaupt noch gibt, Firma Jobis, das war eine ausgezeichnete Firma. Und die hat uns diese Kleider maßgeschneidert. Wir mussten dahin zum Maß nehmen. Und die hatten auch anschließend geschaut, ob die perfekt sitzen. Und das haben sie. Wir haben die Frauen haben diese Kostüme von Rom geliebt. Wirklich, wir haben sie so lange getragen, zu jeder Gelegenheit. Und in Tokio, da hatten wir in Anbetracht Japan, das Land der Kirschblüte, hatten wir rosa Kostüme. Also immer so ein bisschen an das Land angeglichen.
Toll. Wie ist das, wenn dann zum Beispiel auch das olympische Feuer entzündet wird? Wie ist der Moment?
Also es war so, damals nach dem Einmarsch haben die Mannschaften auf dem Sportplatz gestanden, reihweise. Und nach dem Zeremoniell, das auch heute noch ist, und nach dem Olympischen Eid, der damals anders war, nach der Flagge, Hissung. Dann kam der feierliche Moment, dann wurde die Flamme ins Stadion getragen und ein sehr verdienstvoller Sportler des Landes hat die Flagge dann entzündet. Und das war etwas Heiliges. Mhm. Die Flamme rauf, meistens stand sie oben irgendwo im Stadion und dann die Fackel da rauf tragen und das Feuer entzünden, das war Gänsehaut. Denn wirklich, die Flamme, die hat ja eine Bedeutung. Sie wird ja nicht umsonst im Heiligen Hain von Olympia entzündet und durch die Länder getragen. Das ist schon was und das berührt einem schon sehr.
Das erste Mal waren Sie 1956 bei den Olympischen Spielen in Melbourne dabei. Eigentlich sollte wie 1952 in Helsinki auch da eine eigene saarländische Mannschaft an den Start gehen. Der Plan wurde aber dann durch die Abstimmung im Oktober 1955 durchkreuzt. Das machte vor allen Dingen die Teilnahme an den Spielen für Sie und die anderen saarländischen Sportlerinnen und Sportler kompliziert. Warum?
Ja, es gab ja ein eigenes saarländisches Olympisches Komitee und das musste 1956 im August aufgelöst werden. Und deshalb durfte keine eigenständige saarländische Mannschaft mehr starten. Und das war so kurzfristig gewesen. Und da waren sehr viele saarländische Sportler enttäuscht, dass sie da nicht mehr mitfahren konnten, mitfliegen konnten. Und dann hieß es, dann sollten die Saarländer, die sich dann qualifizieren, in der gesamtdeutschen Mannschaft starten. Und das war sehr kurzfristig und auch sehr schwierig. Die Leichtathleten zum Beispiel, die durften 1956 zum ersten Mal an deutschen Meisterschaften teilnehmen. Und da war ich Dritte gewesen. Und es sollten drei, also ich war auch unter den drei besten deutschen Weitspringerinnen, und sollten immer die drei besten jeder Disziplin mitgenommen werden. So. Aber mich hat niemand gekannt. Deshalb bin ich eigentlich irgendwie unter den Tisch gefallen. Und das ging eine Zeit lang so. Und dann hat sich die saarländische Sportpresse eingeschaltet. Ich sage, was ist denn mit der Helga Hoffmann? Die ist doch Dritte gewesen bei der Deutschen Meisterschaft. Wieso nicht? Und das ging dann sehr lang hin und her. Und ganz kurzfristig haben sie gesagt, dann soll sie halt mal noch außer Konkurrenz beim Länderkampf in Nürnberg gegen die Tschechoslowakei mitspringen. Das habe ich dann gemacht. Und bin außer Konkurrenz mitgesprungen und habe die beste Leistung abgeliefert.
Damals und schon fast 6 Meter, wenn es richtig ist.
Ja, das war
5,92 Meter.
Ja, so in dieser Richtung. Und das war 30 Zentimeter weiter als die Springerin, die offiziell eingesetzt war. Mhm. Und da hat es immer noch nicht so richtig geklappt. Und dann, es gibt ja auch noch einen Länderkampf. Das sollte sich dann auch noch mal bewähren und dann sehen wir weiter. Und da kam ein Länderkampf in Italien, in Bologna. Und dann bin ich offiziell, das war dann mein erster Länderkampf, bin ich eingesetzt worden und da habe ich auch wieder gewonnen. Und dann musste alles ganz schnell gehen. Am anderen Tag sind wir zurückgefahren. Dann bin ich in der Nacht nach Bielefeld gefahren zu der besagten Firma, die dann Maß genommen hat, um die Bekleidung herzustellen.
Dann wurden Sie eingekleidet und es war klar, Sie haben das Ticket gelöst für die Olympischen Spiele damals in Melbourne, zu denen Sie damals noch mit saarländischem Pass gereist sind.
Ja, ich war gerne noch Saarländerin. Und das war das Exotische. Erstens mal, als ich in der Mannschaft war, ganz neu und die kannten mich ja alle nicht. Ich kannte die Leichtathletinnen schon, die hatten also einen ganz großen Namen schon, die hatten schon sehr viele Erfolge, aber die kannten mich nicht. Und dann habe ich gesagt, wo kommst du her, aus dem Saarland? Wieso sprichst du so gut Deutsch? also haben sie gemeint, wir wären dann Saarfranzosen oder sowas ähnliches. Und ich bin auch jedes Mal am Zoll besonders herausgerufen worden, um das abzuklären.
Diesen Pass hatte man noch nicht so oft gesehen, wahrscheinlich.
Ich habe ihn noch zu Hause.
Besonderes Zeitdokument, ja.
Ja, ja.
Mit dem Stempel eben dann auch damals von Australien.
Ja, dann ging das Ganze ja erst los. Kurzfristig, da kamen noch alle Impfungen dazu. Das musste alles sehr schnell gehen und war alles sehr schwierig. Aber dann war Hamburg für mich das Tor zur Welt. Dann habe ich es endlich geschafft gehabt und war in der deutschen Mannschaft und durfte mitfliegen nach Melbourne. Das ging dann von Hamburg über Alaska, Hawaii, Fidschi-Inseln nach Melbourne in 55 Stunden reine Flugzeit mit Zwischenlandung. Mit Notlandung auch dazwischen, zwischen Alaska und Hawaii muss man nochmal zurück, weil ein Motor ausgefallen ist. Und das haben wir alles sehr locker gesehen. Aber die älteren Herren, die als Begleiter dabei waren, die sind schon immer stiller geworden und ruhiger, als wir tiefer zur Landung angesetzt haben. Also ging alles gut.
Aber damals war das ja nicht so wie heute normal, dass man so viel fliegt. Also das war noch was Besonderes, vor allen Dingen in so einem Land wie Australien, denke ich mir, oder?
Es war selten. Also zu der Zeit ist man einfach nicht in Urlaub geflogen. Das war zu teuer. Und zu schwierig gewesen, und das war gerade das Schöne. Dafür hat es sich gelohnt zu trainieren, hat Spaß gemacht.
Also, wie war das für Sie? Sie sind in Saarbrücken am Ordensgut, in Alsterbrücken groß geworden, jetzt quasi mit 19 in die weite Welt zu reisen.
Na, das war fantastisch. Und es hat auch sehr viele Leute mitgenommen. Ich bin, wie gesagt, am Ordensgut groß geworden und Das war für die Anwohner und eigentlich auch für die Saarbrücker und die Saarländer war das etwas Besonderes. Therese Zenz und ich, wir durften also wirklich als Saarländer an den Olympischen Spielen teilnehmen. Das war schon eine große Begeisterung. Und dazu kommt, das ist ja gar nicht so übertragen worden. Das haben die Zeitungen berichtet. Oder wenn ich in Australien war, meine Mutter war da immer leicht nervös. Wenn ich dann eine Karte nach Hause geschickt habe, da war ich vor der Karte schon längstens zu Hause, bis die dann ankam. Telefon oder sowas, war nicht.
Sie sind damals ja bei den Olympischen Spielen in Melbourne Zehnte geworden. Ja. Und als Dankeschön gab es einen Reisewecker.
Ja, aber nicht in Melbourne, erst hier in Deutschland. Es ist ja eigentlich unglaublich, wenn ich noch mal kurz auf Melbourne zurückkommen darf. Mhm. Damals gab es das Olympische Dorf, Heidelberg hieß. Das Frauendorf war sehr schön, aber eingezäunt, getrennt vom Männerdorf. Gibt es ja heute auch nicht mehr. Die Frauen durften zwar ins Männerdorf, aber nicht die Männer ins Frauendorf. Und als dann der Wettkampftag, also es gab überhaupt keine Begleiterin für die deutschen Damen, auch keinen Trainer. Und als dann der Wettkampftag anstand, dann ist die andere deutsche Weitspringerin, die Erika Fischer, zu mir gesagt, du, wir müssen morgen früh mit dem Bus ins Stadion fahren, wir haben Qualifikation. Da habe ich schon mal einen Farmer um 9 Uhr hingefahren, Qualifikation im ersten Sprung. Das war immer so eine Sache der Ehre. Die Qualifikation musste geschafft werden. Wenn wir schon so weit gefahren sind, dann wollen wir auch am Wettkampf teilnehmen. Klar. Also die Qualifikation und dann morgens früh. Dann sind wir wieder zurückgefahren und am Mittag, kurze Pause, und am Mittag ging das gleiche Zeremoniell wieder los, in Bus gestiegen, ausgestiegen, Wettkampf und es war keinerlei Betreuung. Wir waren völlig auf uns allein angewiesen. Unglaublich, was damals so passiert ist.
Wahrscheinlich dann eben auch ein Abenteuer ein Stück weit für Sie.
Sowieso, natürlich.
Ja, neben der sportlichen Herausforderung. Was haben Sie in Ihrer Karriere noch so alles geschenkt bekommen? Sie haben ja auch viel Fanpost dann bekommen von Verehrern.
Noch mal kurz auf den Wecker. Den gab es vom Präsident des Landessportverbandes als Anerkennung, dass wir bei den Olympischen Spielen dabei waren. Und wir sind dann auch am Bahnhof in Saarbrücken sehr groß empfangen worden. Die Therese hat ja eine Silbermedaille gewonnen, war ja sehr erfolgreich.
Kanutin, ne?
Ja, ja, und da sind wir dann zum Ministerpräsident ins Weiße Haus damals, weil der Dr. Ney war, glaube ich, Ministerpräsident.
Dann kannte man sie im Saarland und es gab viel Post, wahrscheinlich auch von Verehrern, ne? Fanpost dann danach.
Ach ja, Autogramm, es war alles in einem anderen Rahmen, aber jedenfalls, wenn ich von Wettkämpfen zurückkam und hatte einen erfolgreichen Wettkampf gehabt, dann kamen von der Nachbarschaft von überall her Blumen und Gratulationen. Also die Bevölkerung hat schon teilgenommen.
War stolz und hat mitgefiebert.
Ja.
Schön. Wenn wir noch einmal kurz zurück in das Jahr 1952 und den Olympischen Spielen in Helsinki gehen, bei denen das Saarland ja mit einer eigenen Mannschaft dabei war. Sie waren damals 14 Jahre alt und noch nicht bei den Olympischen Spielen in Helsinki dabei, aber sie waren bereits im Leichtathletikkader des Saarlandes und mit der Olympiamannschaft im Trainingslager in der Provence. Was für Erinnerungen haben Sie an diese Zeit?
Ja, es war so, eigentlich zu der Zeit ist mein Talent irgendwie entdeckt worden und das Saarland war ja klein und ich bin auf verschiedenen Wettkämpfen schon gestartet und die saarländischen Sportler, die hatten doch viel Unterstützung und jedes Jahr gab es ein Trainingslager in Südfrankreich. Mhm. Wir hatten ja keine Hallen, wo wir trainieren konnten und so sind wir dann frühzeitig nach Südfrankreich. Und in diesem Fall bin ich zum ersten Mal dabei gewesen in Aix-en-Provence. Das war wunderschön und das hat Spaß gemacht. Das waren immer wieder Anreize, weiterzumachen und sich mehr anzustrengen.
Sie selbst haben dann mit dem internationalen Sport bei der Leichtathletik-EM 1954 in Bern begonnen. Damals sind Sie selbst auch noch für das Saarland in der saarländischen Mannschaft gestartet. Wie war das?
Ja, ja, wir waren ja eigenständig. Wir hatten auch verschiedene Länderkämpfe zuvor, zum Beispiel gegen die Schweiz, Elsass oder Belgien. Da hatten wir immer einen regelrechten Länderkampf. Mhm. Und in Bern, da waren ja vor den Europameisterschaften 54 waren ja die Weltmeisterschaften der Fußballer 4 Wochen vorher. Ne? Da war immer noch eine Euphorie da. Und bei den Europameisterschaften war eine kleine saarländische Mannschaft von 11 Sportlern. Wir sind dann als kleine Gruppe hinter der saarländischen Flagge ins Stadion marschiert. Ja, war auch ein besonderes Erlebnis.
Also war man wahrscheinlich besonders stolz, das Saarland auch vertreten zu dürfen? Ja, das kleine Saarland damals? Oder?
Ja, es war nicht unbedingt nationalstolz, aber wir waren dabei und das hat Spaß gemacht.
Das glaube ich. Verraten Sie uns, wie sind Sie überhaupt zur Leichtathletik und zum Weitsprung gekommen?
Ich bin in Alt Saarbrücken zu Hause. Wir haben am Ordensgut gewohnt. Und damals war die Straße noch ein bisschen ländlich. Also in der Mitte Kopfsteinpflaster, links und rechts Sand. Zu der Zeit gab es nicht viel. Also waren wir immer auf der Straße gewesen. Mhm. Wir haben, ja, wie die Anne-Karin in ihrem Lied singt, wir haben gespielt am liebsten nur im Dreck. Das haben wir so gemacht. Wir haben Klicker gespielt, wir sind gelaufen, wir haben Steine geworfen, auf Bäume geklettert. Ich habe auch immer aufgefallene Knie gehabt und bin auch immer schmutzig nach Hause gekommen, was meinem Vater überhaupt nicht gefallen hat. Aber wir haben draußen uns ausgetobt.
Sie sind unweit des Sportplatzes in Alzerbrücken groß geworden, wenn das richtig ist.
Ja, ist richtig. Der Ortsgut ist unmittelbar an dem Sportplatz auf der Bellevue, in Lüdelstein. Mhm. Und er ist dann nach und nach hergerichtet worden. Und das hat sich alles ein bisschen automatisch ergeben, ohne große Planung und so. Und da bin ich halt mitgerannt und gesprungen und auf Turnfeste. Und so ging das dann langsam aufwärts.
Wenn es richtig ist, schon damals ja mit der Hacke die erste eigene Sprunggrube gegraben. Die Runde um den Häuserblock diente als Laufrunde und so alte rostige Eisenkugel als Kugel zum Kugelstoßen.
Ja, Sie sind gut informiert, scheint mir. Ja, so haben wir es gemacht. Wir haben noch Handstand auf der Straße gemacht und all so ein Blödsinn. Und die ganze Straße, die war nachher sportlich immer dabei.
Kommen Sie aus einer sportlichen Familie? Ihr Vater war Bahnbeamter. Spielte Sport bei Ihnen daheim eine Rolle?
Nein, nicht unbedingt. Ich meine, meine Eltern waren begeistert. Die sind auch hin und wieder zu deutschen Meisterschaften mitgefahren. Aber wenn ich dann an der Reihe war, da ist meine Mutter immer hinter die Tribüne gegangen, weil sie das vor Nervosität nicht miterleben wollte. Aber gut, früher hat man halt geturnt oder sowas. Aber keine großen sportlichen Ambitionen hatten meine Eltern.
Und was hat Sie so am Weitsprung begeistert, dass Sie da dabei geblieben sind?
Hat sich einfach so ergeben. Ich habe ja auch Fünfkampf gemacht, aber der Weitsprung, das hat sich so automatisch ergeben. Das war die beste Leistung, die da bei allem rausgekommen ist.
Sie sind 1937 geboren, wurden in den Krieg hineingeboren. Sie haben damals als gerade 7-Jährige im Oktober 1944 auch die starke Bombardierung Saarbrückens erlebt, die sich ja in diesem Jahr auch zum 80. Mal jährt. Haben Sie noch Erinnerungen daran?
Ja, dunkle Erinnerungen. Ich glaube, ich habe damals laufen gelernt, als wir bei Nacht und Nebel zu jeder Zeit in den Bunker gerannt sind. An diesem Oktober 44 waren wir im Bunker in der Vorbacher Straße. Das war der stabilste zum Glück. Und ich weiß nicht genau, wir waren da Tag oder Nacht oder so. Ich war da ziemlich ein braves Kind, habe das gemacht, was man von mir verlangt hatte. Und ja, das kam da schon zurecht. Und aber am nächsten Morgen, als wir dann rauskamen, war alles zerstört und das Haus, wo meine Oma gewohnt hat, das war völlig weg, alles ausgebrannt. Und wir sind dann kurz danach auch in die Evakuierung gekommen.
Sie wurden während des Krieges, wie viele Saarländerinnen und Saarländer, mehrmals evakuiert, wenn das richtig ist.
Ja, ich glaube, der Ordensgut, der war in dieser roten Zone oder so etwas. Und wir sind 39 und 40 in Wiesbaden gewesen, evakuiert. Und später dann, nach diesem Bombenangriff, sind wir gleich irgendwie nach Heirode gekommen. Das ist in der Nähe von Sontra, Kassel, so in dieser Gegend.
Erinnern Sie sich dann auch noch, wie es war eben nach dieser Bombennacht von Saarbrücken, wie man sich zurechtgefunden hat in der Stadt auch und sich orientieren konnte?
Nein, nicht wirklich. Da habe ich also keine genauen Erinnerungen. Ich weiß nur, dass wir irgendwie auf dem Bahnhof waren und auf den Zug gehofft haben, in einen Zug reinzukommen. Das war ja alles überfüllt und dann gab es Bombenangriffe und dann mussten wir da unter dem Bahnhof in den Bunker. Aber da habe ich keine genauen Erinnerungen, nur als wir in der Evakuierung waren. Ich musste immer frei sein, also auf der Straße spielen. Und das hat mich irgendwie das locker sehen lassen oder was, ich weiß nicht, das instinktiv, das war nicht geplant. Wir wurden ja auch mal abgesehen von den Eltern von keiner Seite unterstützt. Da musste jeder gucken, wie er zurechtkommt. Ne?
In der Evakuierung haben Sie dann auch das Ende des Krieges erlebt, 45.
Ja, ich kann mich nur erinnern, dass wir so an der Straße gestanden haben und dass dann die Jeeps, die amerikanischen Jeeps da eingefahren sind mit den farbigen Soldaten, die da immer lustig waren und das war also war schön.
Viele kennen Sie bis heute, Frau Bühler-Hoffmann, unter dem Namen Miss 6 Meter. Verraten Sie uns, wie sind Sie zu dem Namen gekommen?
Ja, zu meiner Zeit waren 6 Meter noch eine Leistungsgrenze. Vergleichbar vielleicht mit 7 Meter heute.
Also eine richtige Marke damals.
Das war eine Marke, ja.
Muss man erst mal springen.
Und ich war sehr beständig. Ich hatte zwar nie so ein großer Ausrutscher, aber wenn ich mal jetzt im Vorfeld zu diesem Interview habe ich doch mal in den alten Unterlagen geblättert und habe ich festgestellt, ich war eigentlich immer sehr beständig. Ich bin also immer so um die 6 Meter gesprungen, je nachdem wie die Anlage war. Und später dann so nach 1960, 62, dann waren es dann auch mal 20 oder 40 Zentimeter mehr. Also die Bestleistung war 6,45. 1964 war das.
Also mit dieser Marke waren Sie dann schon eine Nummer in der internationalen Leichtathletik-Szene unter den Weitspringerinnen damals, was Ihnen auch viele Einladungen zu internationalen Sportfesten beschert hat. Sie haben sich mit Ihren Gegnern immer gerne einen Wettkampf geliefert. Wie wichtig waren für Sie auch Ihre Gegnerinnen?
Ja, wir hatten eigentlich immer, was überhaupt nicht mehr üblich ist, denke ich, ein freundschaftliches Verhältnis. Wir waren ja auch aufeinander angewiesen. Es wurden also bei unseren Wettkämpfen keine Trainer zugelassen, wie man das heute sieht, dass die Trainer am Rande stehen und gleich zeigen, du bist so und so gesprungen. Wir waren ja Mutterseelen allein auf dem Sportplatz, auf dem Wettkampfplatz und durften auch nach außen hin keinen Kontakt haben. Und gerade beim Weitsprung ist es ja wichtig, dass man den Anlauf vorher übt und weiß, wo man zurück oder vorgehen muss. Und da, wer gerade vorne dran gesprungen ist, der ist dann stehen geblieben, hat auf die nächste gewartet und umgekehrt.
Also richtiger Sportsgeist unter.
Ja, wir haben uns gegenseitig geholfen und wir waren auch im Laufe der Zeit freundschaftlich verbunden. Und es kam auch so, dass wenn jemand aus eine Sportlerin aus einem bestimmten Land, ich nenne jetzt mal Norwegen, die Berit Bertelsen hieße, glaube ich. Wenn dort also ein Wettkampf war und die hatten eine gute Weitspringerin, dann haben sie Konkurrentin dazu eingeladen. Und ich habe ja immer scheinbar einen guten Wettkampf abgeliefert und hatte da sehr viele Einladungen. Der Veranstalter hat eingeladen und auch bezahlt, also Fahrt bezahlt, Essen bezahlt, also keine Honorare oder sowas, gab es ja überhaupt nicht. Aber in Norwegen, in Oslo, habe ich ein Norweger Pullover bekommen.
Klar, was sonst?
Als Ehrenpreis. Ich habe auch sehr viele schöne Vasen bekommen.
Ui. Wo waren Sie da überall durch diese Einladung? Sie waren in ganz Europa, nicht nur in der Welt unterwegs, klar, aber auch viele Orte in Europa haben Sie gesehen.
Ja, ja, wir hatten also viele Einladungen. Ich war in fast allen europäischen Ländern. Und das war eigentlich der Antrieb. Immer wieder muss ich das nochmal sagen. Das war der Antrieb. Wenn dann mal jemand gesagt hat, was machst du am Wochenende? Ich musste ja 9 Stunden arbeiten, habe nie Erholungsurlaub gehabt, das nur nebenbei. Und da haben sie gesagt, was machst du am Wochenende? Auch am Wochenende, da fliege ich nach Budapest oder ich fliege dorthin.
Das war was damals, ja.
Also ich bin nicht am Wochenende ins Kino gegangen, sondern ich bin zu irgendeinem Wettkampf gegangen.
Weil Sie es gerade ansprechen, Sie haben 9 Stunden gearbeitet. Sie waren angestellt beim Sportamt der Stadt Saarbrücken. Morgens um 7 ging es aus dem Haus, dann eben die 9 Stunden Arbeit. Für Sie war das ja damals nicht wie für die Sportler heute ein Beruf, sondern Sie waren Amateurin, die neben dem Beruf Sport gemacht hat. Und danach, nach der Arbeit, nach den 9 Stunden, gab es auch 1 bis 2 Stunden Training. Was hat Ihnen das abverlangt und was hieß das auch?
Das war selbstverständlich. Das hat mir nicht viel abverlangt. Das habe ich gerne gemacht. Ich bin also, wie gesagt, morgens musste ich um 7:15 beim Sportamt sein. Dann gab es 1 Stunde Mittagspause. Da bin ich oft nach Hause gegangen zum Essen. 3 Kilometer hin, 3 Kilometer zurück, war schon gutes Training. Und abends um 4:45 war Schluss, dann bin ich wieder nach Hause, meistens zu Fuß, weil ich etwas schneller war als mit Bus. Und da habe ich mich umgezogen und bin zum Sportplatz gegangen. Ich habe meistens auch ohne Trainer. Trainer in dieser Form, wie es heute ist, gab es überhaupt nicht. Es gab mal einen Übungsleiter, der geschaut hat, aber so wirklich Trainer mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gab es überhaupt nicht. Und ich muss sagen, wenn ich mir das heute überlege, weiß ich nicht, wie ich es gemacht habe.
Also ganz andere Bedingungen, als die Sportler heute eben haben. Was glauben Sie, wie weit würden Sie heute springen unter den Bedingungen, die die Sportler heute haben fürs Training und für ihre Karriere?
Es wird mich lieber andersrum interessieren. Was würden die machen unter unseren Voraussetzungen? Das heißt, wir hatten ja, das ist überhaupt nicht mehr vergleichbar. Ich will es nur kurz nennen. Wir hatten eine Aschenbahn und das Schuhmaterial ist ganz anders. Die Bekleidung ist ganz anders. Es ist überhaupt nichts mehr, wie es war. Und diese elektronischen Messungen. Und beim Fernsehen sehen Sie ja punktgenau, wo die abgesprungen sind. 3 Zentimeter vorher oder nachher und so. Und früher gab es das nicht. Und das war auch für mich ein Handicap insofern, weil ich in Tokio einen Sprung gehabt habe, der an die 6,50 Meter war im Vorkampf, im Weitsprung. Und der ist als ungültig erklärt worden, weil er scheinbar übergetreten war. Und ein halbes Jahr später habe ich in einem Ringfilm, die gab es damals, so Lehrfilme, gesehen, dass der Sprung nicht übergetreten war und habe das dann auch reklamiert. Und die Wettkampfkommission, die hat auch bestätigt, dass der Sprung gültig war, aber zu spät.
Das hätte Ihnen damals eine Bronzemedaille beschert, dieser
Zumindest,
Sprung.
Zumindest, was mir wichtiger gewesen wäre, dass ich noch 3 Sprünge gehabt hätte, weil ich wirklich gut in Form war. Aber das war nicht das Wesentliche, daran bin ich nicht zerbrochen. Es hat Spaß gemacht in Japan, das ist so ein tolles Land und die Leute sind so freundlich gewesen, dass... Der Wettkampf war Mittel zum Zweck irgendwie.
Über die Olympischen Spiele in Tokio unterhalten wir uns gleich noch ein bisschen intensiver. Es muss wahrscheinlich ein tolles Gefühl sein, 6 Meter weit springen zu können. Wie fühlt sich das an?
Ja, wenn man einen guten Absprung hat, dann merkt man das sofort im Sprung, dass er gut ist. Und wenn wir uns, die alten Leichtathletinnen, sich manchmal treffen und wir reden dann über die Jetztzeit und was es alles für Möglichkeiten gibt, dann sagen wir manchmal im Blödsinn, mein Gott, wenn wir diese Möglichkeiten gehabt hätten, wir wären überhaupt nicht mehr runtergekommen.
Sie waren auch 1960 bei den Olympischen Spielen in Rom dabei. Da waren einige Saarländer damals am Start, zum Beispiel Armin Harry, Therese Zenz war mit dabei, Jochen Reschke. Und ja, die Saarländer haben damals gut abgeräumt. Gab es 2-mal Gold und 2-mal Silber. Sie haben damals einen 6. Platz geholt in Rom.
Ja, das ist richtig. Wie Sie schon sagen, die Leichtathleten, die Saarländischen waren sehr stark vertreten und vor allen Dingen sehr leistungsfähig auch. Wenn ich an Armin Harry denke, mit welcher Kaltschnäuzigkeit der den 100-Meter-Start hingelegt hat, ja, fantastisch. Und gerade jetzt vor ein paar Tagen habe ich noch einen Film gesehen von den Sprintern überhaupt aus der ganzen Welt. Der Armin Harry war und ist für mich der Sprinter, der am schönsten gelaufen ist.
Wenn Sie Zeit zwischen den Wettkämpfen hatten, haben Sie immer fotografiert und gefilmt. Wo kam Ihre Leidenschaft fürs Fotografieren und fürs Filmen her?
Das ging automatisch, kam das durch die Reisen. Wir sind durch so viele Länder und haben so viel erlebt. Wir waren ja, wenn wir im Ausland waren, eine Delegation und sind entsprechend empfangen worden und haben entsprechende, sind zu den Sehenswürdigkeiten auch geführt worden. Und das war so imposant. Und da habe ich gerne gefilmt und mir zu Hause das nochmal in Ruhe angesehen und auch ein bisschen die Hintergründe mir zugänglich gemacht.
Haben Sie die Filme noch, werden die manchmal noch rausgeholt und angeguckt? Oder?
Ach, ne, eigentlich nicht. Ich habe sie noch. Ich habe sie auch auf DVD. Aber nein. Nee, wie gesagt, ich lebe nicht ständig in der Zeit. Vielleicht kommt das mal, wenn ich dann im Sessel sitze und nicht mehr rausgehen kann. Ist vielleicht gar nicht so weit weg. Aber nein, im Moment noch nicht.
1966 haben Sie auch bei einem Bankett in den USA neben dem Bruder von Grace Kelly gesessen, der erfolgreicher Ruderer war.
Ja, das ist richtig. Das war in Albuquerque in Neumexiko. Da war abends ein Bankett. Das waren amerikanische Hallenmeisterschaften. Und da saß ich zufällig neben dem Bruder von Chris Kelly. Aber die Reise an sich, das war eine ganz tolle Geschichte. Wir hatten immer Länderkämpfe, auch gegen Amerika, aber nie in Amerika. Also 4 Erdteile hatte ich, der 5. hat mir noch gefehlt. Und das war mein großes Ziel, Amerika. Ich wollte eigentlich nach den Olympischen Spielen 1964 aufhören. Und da kam der damalige Präsident vom Leichtathletikbund und hat gesagt, Helga, machen Sie noch ein bisschen weiter. Was muss ich tun, damit Sie noch bis zu den Europameisterschaften weitermachen? Da habe ich gesagt, ja, Herr Dr. Lanz, ich habe da noch einen Wunsch. Ja, und? Ja, ich möchte noch gern nach Amerika. Sagt er, abgemacht. Wenn ich für Sie eine Einladung bekomme nach Amerika, machen Sie dann noch weiter, habe ich gesagt, versprochen. Und in der Tat, ich habe es nicht so richtig geglaubt, in der Tat bekam ich Anfang 1966 eine Einladung für 4 Wochen zu Hallenwettkämpfen nach Amerika. Und da bin ich ganz alleine hingeflogen. Die erste Station war Los Angeles. Und da saß ich morgens am nächsten Tag nach dem Wettkampf am Frühstückstisch im Hotel, ganz alleine. Und da kam der Trainer der russischen Mannschaft und sagte, sind Sie ganz alleine? Wo ist denn Ihr Trainer? Ich bin ganz alleine. Und da hat er mich nach meiner Route gefragt. Und da sagte ich, wir haben die gleiche Route. Darf ich für Sie buchen? Oh jo.
Wie nett.
Da war ich natürlich sehr froh. Und da waren 3 russische Frauen und 2 Männer. Und ich war ab sofort dann Mitglied dieser Mannschaft. Und es ging dann von Los Angeles, ging es nach New York. In dem berühmten Madison Square Garden bin ich dann gestartet.
Wow.
Das war also fantastisch, ne? Und da hatten wir auch abends einen Empfang. Und ich habe dann meinen Sonntagskostüm angezogen und dann kam dann einer der amerikanischen Herren zu mir. Sind Sie auch Russin? Nee, habe ich gesagt. Die waren damals noch ein bisschen ärmlicher angezogen als wir. Aber es hat Spaß gemacht mit der Mannschaft und dann ging es nach Baltimore und die letzte Station war das besagte Albuquerque. Mhm. Ich habe sehr viel von Amerika gesehen und mein Traum ist in Erfüllung gegangen. Also ich bin auf allen Erdteilen gestartet.
Toll, das kann nicht jeder von sich sagen. Und die Geschichte mit der Mannschaft von der UdSSR zeigt auch, dass dieser Konflikt zwischen Ost und West, dieser Kalte Krieg, bei den Sportlern offenbar im persönlichen Kontakt damals nicht die Rolle gespielt hat,
überhaupt
wie auf politischer
nicht.
Ebene.
Überhaupt nicht. Ich habe sogar mit meiner Konkurrentin, der Weltrekordlerin im Weitsprung, der Czekanova, zusammen im Zimmer gewohnt. Und der Trainer kam zu mir, als er sich verabschiedet hat, hat gesagt, ich würde Sie gerne nach Odessa einladen, zum internationalen Wettkampf, wollen Sie das? Ja, habe ich gesagt, gerne doch. Ich bin immer gerne geflogen und habe gerne fremde Länder gesehen. Und habe ich gesagt, ja, okay, wird das so gesagt haben. Aber in der Tat, ich bekam eine Einladung und bin nach Odessa geflogen. War eine tolle Geschichte.
Das glaube ich. Sie haben viele tolle Begegnungen gehabt. Da war der Bruder von Grace Kelly nur eine davon. Bei dem ersten Deutschlandbesuch der Queen wurden Sie auch eingeladen und haben der Queen die Hand geschüttelt. Wie kam es dazu?
Ja, 1965, als die Königin Elisabeth zum ersten Mal in Deutschland war, wurde eine saarländische Delegation eingeladen und da war ich dabei. Und die Gäste, die standen Spalier und die Königin ging mit dem Herrn Gemahl durch die Reihe und hat mir die Hand gegeben. Es war schon imponiert, es hat man automatisch einen Knicks gemacht. Also es war schon toll, ja. Er ist ja immer ein Stück hinterher gegangen, aber sie hat schon eine tolle Ausstrahlung gehabt. Das war schon eine imposante Persönlichkeit.
Aber das war nicht die einzige royale Begegnung. Mit dem König von Griechenland sollen Sie 1967 Volleyball gespielt haben.
Ja, nach meiner aktiven Zeit hatte ich nochmal eine Einladung von der Olympischen Akademie nach Olympia. Da war so eine Studentengruppe und einige anderen aktive Sportler. Da war ein Trainingslager in Olympia und der König von Griechenland war damals noch in Amt und Würde und hat auch der Olympischen Akademie angehört und er kam zu uns, wo wir da zusammen waren, hat mit uns Volleyball gespielt, Gymnastik gemacht und war Essen fassen wie wir auch und war eine ganz tolle Geschichte. Ein Jahr später musste er ja abdanken. Ne?
Vor genau 60 Jahren war sie dann 1964 bei den Olympischen Spielen in Tokio dabei. Für sie die schönsten Spiele ihrer Karriere. Warum?
Japan ist ein faszinierendes Land. 1962 waren die Europameisterschaften und da waren Japaner und haben sich Sportler ausgesucht, von denen sie geglaubt haben, etwas lernen zu können. Und ich hatte das Glück, bin auch dazu eingeladen worden mit Erika Fisch, einer Weitspringerin. Wir waren dann eine internationale Gruppe von knapp 12 ausländischen Sportlern und sind da schon durchs Land gereist. Da habe ich auch an den japanischen Meisterschaften teilgenommen. Bin eigentlich zweimal japanische Meisterin. Und dann habe ich ja schon Vorgeschmack gehabt. Und die Olympischen Spiele selbst, das Land, die Menschen sind so freundlich. Die Farben, die haben Gefühl für Farben, für Formen, sind höflich. Und die schnellen Züge haben uns fasziniert. Also es war schon ein sehr interessanter Aufenthalt. Und nach den Olympischen Spielen, da sind einige Sportler auch zu Wettkämpfen unterwegs gewesen. Dann war ich in der Gruppe mit einigen anderen. Da sind wir nach Matsuyama auf die Insel geflogen. Und als wir dort ankamen vom Flughafen, sind wir in offenen Jeeps durch die Straßen gefahren. Und am Straßenrand standen Leute wie bei uns am Fasching. Die haben uns zugejubelt, also das war fantastisch gewesen. Und wir haben dann auch teilweise in japanischen Hotels gewohnt. Das heißt, wir haben auf dem Boden geschlafen und solche Sachen.
Auf diesen Futonbetten.
Ja, das war schon toll.
Das klingt nach tollen Erlebnissen. Und Sie haben es vorhin gesagt, Sie waren damals eigentlich auf Medaillenkurs. Die Qualifikation im Weitsprung war morgens um 10 Uhr in strömenden Regen. Die Aschebahn war völlig durchnässt und Sie haben trotzdem damals eine super Leistung geschafft. 6,44 Meter sind sie gesprungen und für ein paar Minuten damals olympischer Rekord.
Das kann ich nur bestätigen, was Sie da sagen. Ja, so war es denn auch. Und dann sind wir nass ins Dorf zurück und Nachmittag war ja der Wettkampf an sich. Dann sind wir zum Friseur, die Ingrid Migler-Becker und ich, wir sind dann zum Friseur. Wir hatten ja keinen Föhn, wo wir unsere Haare hätten trocknen können. Es gab nur so eine gemeinsame Dusche. Da sind wir zum Friseur und haben uns die Haare trocknen lassen. Das war ein tolles Erlebnis. Die haben dann so Liegestühle gehabt. Das war eine richtige Erholung. Mit trockenen Haaren haben wir noch kurz was gegessen und sind dann gleich wieder zum Wettkampf. Heute sind 2 Tage dazwischen. Wir haben das alles, ich weiß es nicht, wir haben das alles irgendwie geschafft. 2 Tage später ging es dann zum Fünfkampf. Ja. Und da bin ich wieder 6,44 Meter gesprungen. Also ich hatte die Leistung schon drauf, aber zum falschen Zeitpunkt.
Und ja, leider hat eben dieser russische Oberschiedsrichter damals die falsche Entscheidung getroffen, so dass es nicht geklappt hat mit der Medaille. Sie sagen, ja, die Enttäuschung war damals natürlich groß, aber wenn Sie zurückblicken, wie sehr schmerzt, dass es nie geklappt hat mit einer Medaille bei den Olympischen Spielen?
Das schmerzt nicht mehr heute. Nein, das war ein kurzer Schmerz. Ich habe geheult natürlich, anschließend war sie enttäuscht, weil ich wirklich gut in Form war. Und ja, es war halt so. Da muss man schon die Entscheidung der Schiedsrichter hinnehmen. Ich bin da nicht zerbrochen. Mhm. Es hätte ja auch nichts gegeben. Ich habe kein Geld verloren und gar nichts. Ich hatte das schöne Erlebnis, an den Olympischen Spielen teilzunehmen. Das war schon in Ordnung.
Aber was verändert das für einen Sportler, wenn man wirklich eine Medaille bei Olympischen Spielen gewinnt?
Heute bringt das sehr viel Geld. Damals war es die Ehre. Natürlich ist eine Medaille. Aber wissen Sie, auch heute, ich habe heute mal wieder gehört, nur eine Medaille oder sowas. Es geht nicht nur um Medaillen, es geht ja um den Wettkampf. Wenn man überlegt, das sind die Sportler aus aller Welt. Die sind alle gut. Und es kommt auf den Tag an. Der Dritte, okay, der ist noch der Glücklichere. Aber der Vierte, Fünfte, Sechste, die sind auch gut. Die haben auch einen guten Wettkampf abgeliefert. Man sollte auch ein bisschen mehr auf den Wettkampf schauen. Nicht nur 1, 2, 3 Gold, Silber, Bronze, sondern was dahinter ist. Das sind so viele Sportler, die so schön laufen können, die so schön springen können. Da gibt es diesen Italiener, der so hoch springt wie eine Feder. Also das gibt schon so tolle Sportler. Und wenn sie an dem Tag halt nicht gerade unter den ersten 3 sind, dann ist das trotzdem eine enorme Geschichte.
Absolut. Vor allen Dingen ist es ja auch ein langer Weg, den man zurücklegen muss, um an den Olympischen Spielen teilnehmen zu können.
Ja, auf jeden Fall. Und das Schöne ist, dass es immer, auch heute noch, ein Ziel ist für jeden Sportler, an den Olympischen Spielen teilzunehmen.
Und Sie haben eben in Ihrer Karriere viele andere große Erfolge gefeiert, haben zum Beispiel bei der Europameisterschaft in Budapest im Weitsprung eine Bronzemedaille gewonnen oder in Belgrad im Fünfkampf eine Bronzemedaille.
Und ja, so ein Fünfkampf macht auch immer viel Spaß. Wir hatten zum Beispiel in, völlig verrückt, wie wir Sport getrieben haben heute, alles abgeschirmt und sowas, aber wir waren da lockerer. Wir hatten zum Beispiel im Fünfkampf, da war die Mary Rent, sagt heute nicht mehr viel, aber die war auch Olympiasiegerin. Und die hat dann schon nach ihrem Olympiasieg im Weitsprung 2 Tage später im Fünfkampf die Einladung von der Königin gehabt. Sie war eine Engländerin. Und da hat sie, während wir Kugel gestoßen haben, in der Zwischenzeit hat sie uns gezeigt, ob der Hofknicks schon gut ist. Den hat sie schon geübt. Oder die Ingrid Migler-Becker, die hat auch immer gern Spaß gemacht. Da hat die Russin, die Irina Press, das war eine sehr kräftige Fünfkämpferin, die hat Kugel gestoßen, 17 Meter. Für uns waren 10 Meter, 11 Meter, gerade richtig. Und die Irina, die hat gestoßen und geschrien. Da hat Ingrid zu der Engländerin gesagt, du, Mary, du musst auch so schreien, wie hatte Mary Rent, die hat auch nur 10 Meter gestoßen. Als die Kugel gelandet war, hat sie dann erst geschrien. Das war also ganz verkehrt. Also wir haben schon gern Spaß zwischendurch gemacht. Wir haben das nicht so ernst genommen. Aber trotzdem, wenn es drauf ankommt, dann haben wir keinen Blödsinn gemacht.
Mit dem Sport sind Sie um die ganze Welt gereist, haben auf allen Kontinenten an Wettkämpfen teilgenommen. Auch in Afrika waren Sie gewesen. Und wenn Sie unterwegs sind, gab es nicht eine Flugpanne. In Afrika gab es eine Buspanne. Was war los, Frau Bühler-Hoffmann?
Es sieht fast so aus. Ja, wir hatten einen Länderkampf gegen Ghana in Accra. Und anschließend ist die deutsche Mannschaft noch in einer Universitätsstadt, in der Schule. Wir wollten den Einwohnern noch ein bisschen Sportunterricht geben. Sind wir mit dem Bus von Accra an die Küste gefahren. Und unterwegs hatte der Bus eine Panne, und zwar in Kumasi. Da hat sich das im Nu rumgesprochen. Da kam das ganze Dorf, das war ein Volksfest gewesen. Die haben da um den Bus rum getanzt und alles Mögliche, haben sie uns Bananen gebracht und alles. Also das war eine tolle Sache. Und bis wir dann weitergefahren sind. Da haben wir eben noch ein bisschen was gegeben, was wir so hatten, Andenken oder auch ein bisschen Geld. Und ich glaube, die haben lange noch davon gesprochen.
Und der Bus wurde dann vor Ort repariert? Oder wie
war das? Ja, da hat sich jemand gefunden, der das machen konnte.
Nach Ihrer aktiven Karriere als Sportlerin, die Sie 1966 bei der Europameisterschaft in Budapest beendet haben, sind Sie ja mit dem Sport aber in Verbindung geblieben. Sie waren dann noch ein viertes Mal bei den Olympischen Spielen dabei, 1972 in Deutschland, in München. Aus vielerlei Gründen ganz besondere Spiele. Wie haben Sie die Spiele damals erlebt und auch den Anschlag auf die israelische Mannschaft?
Also die Spiele haben sehr, sehr schön begonnen mit Musik von Kurt Edelhagen. Also das war eine tolle Atmosphäre, eine fröhliche Atmosphäre. Und die Wettkämpfe auch bis zu dem Anschlag natürlich, das war entsetzlich. An diesem Tag war ich mit den deutschen Kanutinnen unterwegs zum Wettkampfplatz. Morgens war es irgendwie mulmig im Dorf. Da hat man noch nichts rausbekommen. Aber abends, als wir zurückkamen, da hat man dann das Entsetzliche gehört. Und wir waren dann auch in einem Restaurantgebäude. Da sind in der Nacht die Hubschrauber weggeflogen. Und da haben wir schon gedacht, jetzt ist es überstanden und es wird alles gut. Aber dann haben wir das nachher erfahren, dieses entsetzliche Geschehen ist. Es war für die Olympischen Spiele, die so fröhlich begonnen haben, dass so etwas passiert ist. Und dass es nachher weitergegangen ist, das war eigentlich richtig, dass man da nicht...
Dass man das nicht abgesagt hat. Ja,
ja, ja, dass man die Spiele nicht abgesagt hat und dass es weiterging. Aber die Stimmung, das war sehr... Wirklich eine traurige Atmosphäre.
Die Olympischen Spiele 1972 in München waren auch aus einem anderen Grund besondere Spiele für Deutschland. Damals sind zum ersten Mal zwei deutsche Mannschaften unter eigener Flagge und mit eigener Hymne angetreten. Die Mannschaft der Bundesrepublik und die Mannschaft der DDR, was in den Jahren davor nicht der Fall gewesen war.
Nein, diese olympische Geschichte in Deutschland war schon ein bisschen schwierig nach dem Krieg. So durften zum Beispiel 1948 keine deutschen Sportler an den Olympischen Spielen teilnehmen. 1952 war es dann schon anders. Da gab es eine Mannschaft der Bundesrepublik und eine saarländische Mannschaft, also praktisch zwei deutsche Mannschaften. Das ging aber dann nicht mehr weiter, weil die ostdeutschen Sportler auch teilnehmen wollten. Und so gab es dann eine gesamtdeutsche Mannschaft 1956. Dann hat man die drei Besten aus Ost und West einfach zusammengenommen. Aber 1960 musste das doch etwas professioneller gemacht werden. Da hat man Ausscheidungswettkämpfe gemacht. Und zwar die drei Besten aus der Bundesrepublik und die drei Besten aus Ostdeutschland mussten Ausscheidungskämpfe machen. Und da die drei Ersten, die durften an den Olympischen Spielen teilnehmen. Ohne Ausnahmen, ohne Wenn und Aber. Wer einen schlechten Tag gehabt hat, hat verspielt. Mhm. So war es auch 1964. Erst 1968 hat man dann wieder etwas verändert. Und zwar gab es da zwei deutsche Mannschaften. Und zwar die Bundesrepublik unter Deutschland und die DDR unter Ostdeutschland. Zwei Mannschaften also, aber eine Flagge, also die neutrale deutsche Flagge. Und eine Hymne, Freude schöner Götterfunken. Das war sowieso vorher immer die Hymne für die Sieger. Und wie gesagt, 1972 hat man dann die endgültige Trennung dann vollzogen in München.
Wie war das vorher? Hatte man da Kontakt unter den Sportlerinnen zwischen Ost und West? Oder war das dann auch, wenn man als eine Mannschaft angetreten ist, klar getrennt?
Das kam auf jeden Einzelnen an. Ich habe heute noch mit einer ostdeutschen Sportlerin, mit einer Fünfkämpferin Kontakt. Und wir hatten damals auch, die hatten in Tokio eine Etage über uns gewohnt. Da kamen die abends runter. Die hatten damals Tonbandgeräte gekauft. Das gab es ja in der DDR nicht. Und dann haben die das ausprobiert. Da kamen sie in unser Zimmer, da mussten wir die National-, also die Becherhymne lernen. Und dann mussten wir rausgehen, mussten sie auf das Tonbandgerät singen. Also wir haben auch Blödsinn mit denen gemacht und auch ein gutes Verhältnis. Wie gesagt, wir waren im Wettkampf ja aufeinander angewiesen. Aber das hat jeder unterschiedlich gehandelt.
Wie haben Sie überhaupt das Leben im olympischen Dorf bei den Spielen erlebt, an denen Sie teilgenommen haben, bei den Olympischen Spielen?
Ja, da war immer viel Betrieb und es gab da auch eine ganze Menge zu sehen. Wir waren zum Beispiel in Tokio im Olympischen Dorf. Also die Mensa war im Männerdorf. Und wenn wir Zeit gehabt haben, nach dem Wettkampf, haben wir da gesessen und haben studiert. Je nachdem, was die einzelnen Athleten sich an dem Buffet auf ihren Teller geladen haben. Das eine waren dann die Sprinter, die haben nur ganz wenig gehabt, und die Athleten Gewichtheben und sowas. Die haben dann entsprechende Portionen gegessen. Wir haben dann immer ungefähr eingestuft, was welcher Sportart die einzelnen angehören könnten.
Also eine ausgelassene Stimmung im Olympischen Dorf immer.
Ja,
eine schöne
Stimmung. Fall. Und schöne Stimmung natürlich, wenn Sieger angekommen sind.
Was war dann los? Da wurde gefeiert, oder?
Es war nicht so, weil die meistens noch einen anderen Wettkampf, und die waren auch rücksichtsvoll. Also man konnte ja nicht da Zirkus machen, die anderen mussten noch zum Wettkampf antreten. Da war man schon ein bisschen rücksichtsvoll.
Frau Bühler-Hoffmann, Sie haben mal gesagt, es war eine unvergessliche Zeit, Ihre Karriere als aktive Sportlerin. Wie hat Sie der Sport und all die Reisen, über die wir heute gesprochen haben, geprägt? Und was hat das auch mit Ihnen gemacht?
Ja, der Sport hat mich wirklich geprägt. Das war ja eine sehr intensive Zeit. Und die Reisen in der ganzen Welt, kann man schon sagen, die haben mir auch was gegeben. Die haben mir auch Zufriedenheit gegeben. Also ich bin auch heute zufrieden, wenn jemand sagt, ach, ich fliege nach Hawaii in Urlaub. Kommt schon, ja, war ich schon vor 50 Jahren oder 60 Jahren sowas. Also das heißt, ich bin insgesamt zufrieden, ich habe nichts versäumt sozusagen und habe tolle Erlebnisse gehabt.
Und dem Sport verdanken Sie auch eine ganz besondere Begegnung, nämlich die Begegnung mit Ihrem Mann 1967 beim Amateurradrennen in Liebach.
Ja, das stimmt. Der Liebacher Verein für Leibesübungen oder sowas, der hat mich eingeladen, ich sollte den Startschuss bei den deutschen Radmeisterschaften geben. Und dann habe ich dann zugesagt und die haben dann gesagt, ja, Liebach war nicht so schnell zu erreichen, dann können Sie dort übernachten. Okay, habe ich auch gemacht. Und da ist noch ein junger Mann, der betreut Sie dann. Ja, der junge Mann, das war der Manfred Bühler, der hat dann die Betreuung so ernst genommen, dass er das bis heute macht.
Und hat ihr Herz erobert
damals. Ja, so ungefähr.
Auch wenn wir heute viel zurückgeblickt haben, Sie haben schon ein paar Mal gesagt, Sie leben im Jetzt und nicht in der Vergangenheit. Sie sind bis heute mit dem Sport verbunden, denn ein großer Erfolg, der Sport auch für Sie mitgebracht hat. Sie wurden zweimal zur Sportlerin des Jahres, der deutschen Sportlerin des Jahres gewählt, 1965 und 66, und treffen auch heute deswegen immer noch ja aktuelle Sportlerinnen, Spitzensportlerinnen bei der Wahl des Sportler des Jahres. Schöne Begegnung, immer wieder.
Ja, das ist eine Begegnung, auf die wir uns jedes Jahr freuen, immer vor Weihnachten. Und ich finde es besonders nett, dass auch die alten Sportler und Sportlerinnen des Jahres dazu eingeladen werden. Das hat den Vorteil, dass wir erst uns mal wieder treffen und zum anderen, dass wir auch Kontakt zu den jüngeren Sportlern haben. Im letzten Jahr haben wir zum Beispiel den Leo Neugebauer getroffen. Der war als Newcomer ausgezeichnet worden und kam extra aus Amerika her. Und der hat den ganzen Abend, ist der wie ein Sonnyboy da durch den Saal gegangen. Ein sehr, sehr, sehr netter Mann und ein sehr erfolgreicher Sportler inzwischen. Und ich drücke ihm die Daumen, dass er den Zehnkampf jetzt in Paris gewinnen wird.
Und fragen die Jüngeren dann auch mal, ja, die Erfahrenen, die ehemaligen Sportlerinnen und Sportler des Jahres, Mensch, habt ihr noch einen Tipp für uns?
Nee, natürlich nicht. Wir können höchstens mal fragen, wie können wir uns noch fit halten?
Apropos fit halten, der Sport und die Bewegung gehört für Sie bis heute zu Ihrem Alltag. Training gehört für Sie dazu. Sie machen heute noch Sport. Wie halten Sie sich fit?
Ja, das ist, ich würde es nicht als Training bezeichnen. Ich muss mich einfach bewegen. Das ist wohl in meiner Natur. Und ich gehe sehr viel spazieren und bin so zweimal in der Woche im Fitnessstudio. Und das reicht dann auch. Aber es ist auch so, dass ich bemüht bin, meine Muskulatur immer ein bisschen zu bewegen, damit sie nicht einrostet.
Fahren Sie jetzt auch nach Paris zu den Olympischen Spielen?
Also für mich beginnen die Olympischen Spiele ja erst mit der Leichtathletik. Und da muss ich mal gucken. Ist eigentlich nicht ausgeschlossen, wenn ich einen kleinen Tagestrip nach Paris mache. Wir haben es ja vor der Tür.
Das stimmt. Da wünsche ich Ihnen viel Spaß dabei und vor allen Dingen alles Gute und vielen Dank, dass Sie Ihre Erlebnisse und tollen Erinnerungen an Ihre Teilnahme an den Olympischen Spielen heute mit uns geteilt haben. Vielen Dank für Ihren Besuch.
Bedanke mich auch. Gerne doch. Tschüss.
SR3 aus dem Leben. Immer dienstags im Radio, danach als Podcast auf sr3.de.